Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleitet sie diesmal Marie Dahlkeimbach-Dies
und Hans Wiechmann. Wir starten in die Sendung mit einem etwas skurrilen Gedicht des Dresdner Lyrikers Erich Kästner. Außerdem erfahren Sie, wie der Honig aus dem Bienenstock ins Glas kommt. Und es ist auch wieder die Hamelner Autorin Ulla Klein mit von der Partie. Sie hat die Geschichte Oma Gretel und das Lebenslicht mitgebracht. Dieses Jahr wäre er 85 geworden. Wir erinnern an das dramatische Ableben von John Lennon. Über Unvernunft und Verrücktheiten sinniert diesmal unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt. Und wir beschäftigen uns heute mit dem sogenannten Feinstoffkörper, der aus unserer neuzeitlichen Wahrnehmung fast vollständig verschwunden ist. Zu guter Letzt begeben wir uns zusammen mit unserem Kollegen Hans Wiechmann auf den Deisterfriedhof. Wir wünschen gute Unterhaltung. In unserer geschäftigen, schnelllebigen Zeit kommen wir selten dazu, auch mal an unsere Endlichkeit zu denken. Wie unvermittelt man vom Dies ins Jenseits befördert werden kann, dies erlebt der Protagonist in Erich Kästners heutigen Gedicht. Jürgen Schaumann liest Gedanken beim Überfahrenwerden.
Halt, mein Hut, ist das Ende? Groß ist so ein Autobus. Und wo habe ich meine Hände, dass mir das passieren muss? Arthur wohnt gleich in der Nähe und es regnet. Hin ist hin, wenn mich Dorothee so sähe. Gut, dass ich alleine bin. Hab ich die Theaterkarten, als ich fortging, eingesteckt? Pasternak wird auf mich warten. Der Vertrag war fast perfekt. Ist der Schreibtisch fest verschlossen? Ohne mich macht Stern bankrott. Gestern noch auf stolzen Rossen, morgen schon beim lieben Gott. Bitte nicht nach Hause bringen, Dorothee, erschrickt zu sehr. Wer wird den Mephisto singen? Na, ich höre ihn ja nicht mehr. Und ich habe natürlich meinen guten blauen Anzug an. Anfangs wird sie furchtbar weinen und dann kommt der nächste Mann. Weitergehen, das Gewimmel hat doch wirklich keinen Sinn. Hoffentlich gibt's keinen Himmel, denn da passe ich nicht hin. Das Begräbnis erster Klasse, mit Musik und echtem Sarg. Dodo, von der Sterbekasse kriegst du circa 1000 Mark.
Thank you. hab ich dir gesagt. Uns bleibt nichts als ein paar Stunden, hast du mir gesagt. Wer so denkt, hat nichts gefunden. Zeit verliert sich im Getriebe. Lass es los, nimm meine Liebe. Gesucht ist weit gefehlt, jeder Tag zählt. Ich hab dir gesagt, ich bin frei und ohne Zwänge. Du hast nur gelacht. Große Freiheit, große Enge. Küss mich, sei nicht feig, hierhin, so lange. Bis ich bei dir bin, tausch mich gegen die Welt. Jeder Tag zählt, weil jeder Tag zählt. Jede Stunde, die ich bei dir bin, weil jeder Tag zählt. Jeder Augenblick, den ich heute mit dir beginn, teilst du mich mit dir, auch in diesen schweren Zeiten teile ich mich mit dir. Werd ich dich auch nachts begleiten, will dir nah sein, wenn ich fliege, will mich zeigen, wenn ich lüge. Ich habe dich gewählt, jeder Tag zählt, weil jeder Tag zählt. Jede Stunde, die ich bei dir bin, weil jeder Tag zählt. Jeder Augenblick, den ich heute mit dir beginn, hab ich dir gesagt. Was bleibt, sind nur ein paar Stunden, hast du nur gelacht. Denk nicht nach, bleib ungebunden. Zeit vergeht, doch unsere Liebe bleibt. Auch wenn nichts weiter bliebe, schau doch, wie es hält. Jeder Tag zählt.
Wir hatten uns bereits mit der fleißigen Honigbiene beschäftigt. Heute wollen wir mal schauen, wie denn der Honig ins Glas kommt. Eine sogenannte Standimkerei, die regional produziert und nicht mit den Bienenvölkern wandert, ist die von der Bad Pyrmatter Imkerin Marion Rehse.
Dadurch können wir auch nicht so viele Sorten anbieten, zum Beispiel keine Akazie, keine Tanne, keine Kirschblüte, weil das eben hier in der Region nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Also die Bienen sammeln eben das, was im Umkreis von so 2 Kilometern im Radius um ihren Stock vorhanden ist. Das sammeln die und deshalb bieten wir einen Frühlingsblüten- und einen Sommerblütenhonig an. Und das ist halt immer eine schöne Mischung aus den regionalen Pflanzen, die halt hier in unserer Region da sind. Und sichern dadurch auch die Bestäubung natürlich in dieser Region. Auch viele Kulturpflanzen sind ja abhängig von Bestäubung durch Insekten. Auch Obst, Gemüse, aber eben auch viele Zierpflanzen oder auch so Beikräuter, was wir alles so brauchen, die ganzen Bäume.
140 Völker rund um Bad Pyrmont betreut Marion Rehse, die 2017 mit der Imkerei begonnen hat. 2x im Jahr wird geerntet. Die Frühlings- und die Sommerblüte. Damit es überhaupt zum Ernteerfolg kommt, muss man ein Auge auf die gefürchtete Varroa-Milbe haben, erklärt Rehse.
Die Honigbiene leidet ja unter der Varroa-Milbe. Das ist ein eingeschleppter Parasit aus Asien. Ist er vor 50 Jahren mal hierher gekommen mit importierten Bienen. Und seitdem muss man eben diese Varroa-Milbe immer im Blick haben. Also man hat das ganze Jahr hat man immer ein Auge drauf, dass diese Varroa-Milbe sich nicht zu doll vermehrt. Diese Milbe sticht halt die Larven an. Während der Entwicklung schon, wo sich eigentlich dieses Insekt entwickeln möchte. überträgt ein Virus, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Zecke. Also eine Zecke wäre für uns ja an sich auch nicht schlimm, aber eben diese Krankheiten, die dadurch übertragen werden. Und diese Viren können halt Krankheiten dann auslösen bei so einem Bienenvolk. Und man muss eben als Imker immer, das ganze Jahr schaut man schon immer so ein bisschen auf diese Varroa-Last, die so ein Volk hat, und versucht, die immer möglichst gering zu halten. Und nach der Honigernte kann man mit verschiedenen Behandlungsmitteln auch behandeln, damit dann die Bienen auch wieder gut in den Winter gehen können. Da wir ja eine Bioland-zertifizierte Imkerei sind, machen wir viel mit biotechnischen Maßnahmen schon über das ganze Jahr. Kann man da verschiedene Sachen machen. Und wenn wir dann nach der Honigernte mit Behandlungsmitteln zum Volk gehen, dann sind es halt organische Säuren, die wir dann benutzen.
Ein ganzes Volk kann an dieser Milbe zugrunde gehen, sagt Rese. Was passiert nach der Honigernte?
Also meistens ist die Linde bei uns die letzte Tracht, sagt man ja. Also Tracht ist immer, wenn viel Nektar und Honig reinkommt. Und wenn der Honig weggenommen wird, dann wird natürlich sofort eingefüttert. Also dann gibt man eben den Bienen entweder einen Sirup oder ein Zuckerwasser und dann lagern sie den ein für den Winter und darauf überwintern die auch sehr gut. Was immer wichtig ist, dass sie noch ausreichend Pollen finden, so im August, September. Deshalb ist die Umgebung so wichtig, dass sie da ein vielfältiges Angebot haben. Viele Pflanzen, die verschiedene Pollen bringen, damit sie auch ihren Proteinbedarf dann decken können.
Der Bienenstock ist vergleichbar mit einem Baukastensystem, erklärt Rese.
Wir haben halt diese Holzkästen und der unterste Kasten, da wird gebrütet und da drauf kann man dann diese Honigaufsätze drauf stapeln. Also immer eine Kiste, je nach Bedarf, wie viel Platz die Bienen brauchen für ihren Honig und für die Bienenmasse, kann man eben mehrere Honigaufsätze oben drauf stapeln. Dann sieht es nachher ja wie so kleine Türmchen dann aus. Also das ist in der Natur halt eben auch so, dass die Bienen unten brüten würden. Darüber wäre ein kleiner Pollenkranz und darüber würden die Vorräte, also der Honig, liegen. Und das macht sich halt der Imker zunutze so ein bisschen, dadurch, dass das dann beweglich ist. Also man muss nicht wie früher diesen ganzen Bau kaputt reißen, sondern da sind ja diese Holzrähmchen drin. Die sind mobil in der Kiste. Und dann kann man, wenn man den Honig ernten will, wenn er fertig ist, kann man diese Kisten halt auseinandernehmen und dann kann man so einen Zwischenboden dazwischen schieben. Da gibt es eine Vorrichtung, das nennt sich Bienenflucht. Dann können die Bienen aus diesen Honigaufsätzen nur noch raus und nicht wieder zurück rein. Und wenn man das ein paar Tage drauf hat, also wenn die Bienen, wenn man sich vorstellt, sie gehen mehrere Tage nur noch aus den Honigaufsätzen runter in den Brutraum oder ganz nach draußen, dann sind diese Honigaufsätze irgendwann ziemlich bienenfrei und dann kann man halt den Honig dann wegholen.
Sollte dennoch die eine oder andere Biene im Kasten sein, werden selbige schonend herausgepustet, sagt Rese. So dass möglichst niemand zu Schaden kommt.
Dann hat man ja, wenn man den Honig jetzt mit nach Hause genommen hat, dann ist der Honig ja in diesen Holzrähmchen. Und wenn die Bienen den Honig produziert haben und eingelagert haben und ihn fertig haben, dann machen die ja so einen Wachsdeckel da drauf. Und dann muss der Wachsdeckel vom Schleudern wieder runter, sonst kommt der Honig da nicht raus. Also macht man das ab, man schabt es ab, diesen Wachsdeckel. Und dann wird das ganze Rähmchen in eine Schleuder gesteckt. Ja, und dann schleudert diesen Honig raus und dann wird es noch gesiebt. Honig hat ja einen hohen Zuckeranteil an natürlichen Zuckern aus dem Nektar. Das ist überwiegend Glucose, Fructose, ne? Je nachdem, welche Blüte jetzt beflogen wurde. Und wenn das dann anfangen würde auszukristallisieren, wenn man das nicht rührt, dann wird es ganz grob, dann schmeckt das auch nicht so gut. Und dann wird er gerührt nach der Ernte, bis er cremig ist und ganz fein kristallin.
Anschließend kann der Honig dann abgefüllt werden.
Den Honig kann man natürlich weiter veredeln zu Met oder zu Honigwein oder auch zu Essig, Honigessig. Der wird wieder aus dem Honigwein, wird er weiter vergoren zu Essig. Das ist eine Spezialität. Und das Wachs kann man natürlich weiter benutzen, entweder für Kerzen. Das ist das ganze alte Wachs, was rausfliegt aus dem Volk, was schon älter ist und eventuell Umweltschadstoffe oder sowas angereichert hätte. Das fliegt raus, das kommt in eine Kerze. Und das schöne Wachs, was wirklich jetzt gerade so was beim Schleudern angefallen ist, was die Bienen wirklich frisch produziert haben. Das könnte man für Kosmetik zum Beispiel benutzen, wo wirklich auch keine Schadstoffe drin sein dürfen. Also ein Teil benötige ich auch selber, was dann nachher den Bienen wiedergegeben wird zum Wabenbauen.
Die Bad Pyrmonter Bio-Imkerin Marion Rese erklärte uns, wie der Honig ins Glas kommt.
I have
Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal Ihre Aura wahrgenommen? Oma Gretel ist dies zuteil geworden, wovon nun die Hamelner Autorin Ulla Klein berichtet.
Es war noch früher Sonntagmorgen. Oma Gretel stand in ihrem Nachthemd mit den aufgedruckten blauen Blümchen in der dunklen Diele. Pöppel, ihr adoptierter rumänischer Straßenhund, halb Dackel und halb Fragezeichen, saß dicht an Omas Pantoffeln geschmiegt neben ihr. Es war einer dieser Morgen, in denen die Räume stiller als sonst sind. Selbst der alte Kühlschrank brummte mal nicht. Pöppel, flüsterte Oma Gretel, ich glaube, heute Morgen sehe ich es. Der Hund gähnte verständnisvoll und rückte näher an ihre Pantoffeln. Vor dem alten Spiegel in der Diele blieben sie beide stehen. Oma beugte sich vor. Ihr Spiegelbild tat dasselbe. Eine Frau mit grauen Haaren, wachen braunen Augen und vielen Lachfältchen im Gesicht blickte sie im ungewissen Licht der Straßenlaternen an. »Wo bist du denn, du kleines Licht?« murmelte Oma und tippte sich vorsichtig an die Brust. »Noch da? Noch hell genug?« Im Spiegel flackerte etwas, ganz kurz. Vielleicht war es nur ein Lichtschein von der Straße, vielleicht auch nicht. Der Hund stupste sie mit seiner kalten Nase an. Oma Gretel lächelte und genau in diesem Moment schien es ihr, als würde ihre Figur im Spiegelbild für einen Moment von einem Licht umflossen. Ganz zart, ganz warm. Da klingelte es. Enkel Flori kam, um sich die restlichen Rinderrouladen von gestern zu holen. »Oma Gretel, was treibst du hier in der dunklen Diele?« fragte er. Oma Gretel lächelte noch ganz verklärt. »Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass Menschen und alle anderen Lebewesen wie die Glühwürmchen eine Aura ausstrahlen. Wenn sie sterben, erlischt dieses Licht. Dieses Lebenslicht kann man nur im Dunkeln erkennen. Heute Morgen habe ich mein Lebenslicht gesehen und Pöppels Licht auch.« Flori lachte. »Das ist toll. Ja, dass Pöppels Lebenslicht besonders hell strahlt, das glaube ich. Er hat nämlich in der Küche die restlichen Rinderrouladen aufgefressen.« Oma rannte in die Küche. Pöppel folgte ihr wie ein fetter Kometenschweif. Er war sich keiner Schuld bewusst. Ein Lebenslicht muss schließlich befeuert werden, sonst geht es aus. Das musste schließlich auch Oma einsehen. Ein starker Kaffee und ein gutes Frühstück ließen auch ihr Lebenslichtlein besonders kräftig lodern. Sie war glücklich, dass es leuchtete und vielleicht noch einige Jahre als Aura hell und warm um sie erstrahlte.
Da draußen in der Stille, wo Schatten vergehen, ist ein leises Flimmern, kaum richtig zu sehen. Erzählt uns Geschichten, die wir kaum verstehen. Ein zartes Licht, das uns führt und bleibt bestehen. Lebenslicht, das heimlich bei uns wacht, wie ein Stern in der tiefsten Nacht. Wenn alle Wege im Dunkeln sich verlieren, ist da dieses Licht, das uns sanft berührt. Wenn eng wird im Leben der Himmel so grau, wenn die Zweifel so laut sind und die Tage so flau, dann spür ich das Flimmern, kleines Stück Mut, ein Feuer, das in der Stille ruht. Lebenslicht, das heimlich bei uns wacht, wie ein Stern in der tiefsten Nacht. Wenn alle Wege im Dunkeln sich verlieren, ist da dieses Licht, das uns sanft berührt. Vielleicht ein Glanz, den niemand sieht, wie ein Hauch, der sanft durchs Leben zieht. In in allem Leid, in allem Lärm, strömt dieses Licht und bleibt nie fern. Lebenslicht, das durch die Zeiten weht wie ein Stern, der selbst im Sturm noch steht, wenn alle Pfade in Dunkelheit führen, ist da dieses Licht, das uns sanft berührt. Ein Leuchten, das den Weg uns weist, im tiefsten Dunkel unterm Eis. Lebenslicht, das uns immer bleibt, nie fern. Und nie zu weit.
Er war einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts und Mitglied der legendären Beatles. John Lennon wäre in diesem Jahr 85 geworden, wenn er nicht von einem Wahnsinnigen ermordet worden wäre. Stefan Rickerner hat sich mal mit dem Täter und seinem Motiv beschäftigt.
Okay, Paul McCartney ist gerade 83 geworden und er gibt immer noch Konzerte, so wie einige andere berühmte Herren im Greisenalter. Da hätte doch John Lennon von den Beatles, der am 9. Oktober 85 geworden wäre, noch locker mithalten können. Und was hätten wir noch alles für musikalische Schätze von ihm bekommen, wäre er nicht am 8. Dezember 1980 von dem verwirrten Mark David Chapman auf offener Straße erschossen worden. Dessen Gnadengesuch wurde gerade erst im September zum 14. Mal abgelehnt. Zur Geschichte John Lennons und der Beatles ist viel geschrieben worden und reichlich Literatur vorhanden. Über die spannende Geschichte des Lennon-Mörders Chapman gibt es mehrere Filme, aber Literatur gibt es wenig. Chapman soll ein großer Beatles-Fan gewesen sein, der deren angebliche Heuchelei aber aufs Tiefste hasste. Seine Bibel in diesem Zusammenhang war der Roman von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen.
Es ist unklar, wann genau Chapman Salingers Roman Der Fänger im Roggen entdeckte. Sicher ist jedoch, dass er eine tiefgreifende Wirkung auf ihn ausübte. Er identifizierte sich stark mit dem Protagonisten des Buches, Holden Caulfield, einem Jugendlichen, der gegen die scheinbare Falschheit der Erwachsenen um ihn herum kämpft. Mark Chapman sah sich selbst als einen echten Holden Caulfield. Er sagte seiner Frau, er sei über die Falschheit von Menschen, insbesondere von Prominenten, extrem wütend. Im Oktober 1980 veröffentlichte ein Magazin einen Artikel über John Lennon, worin der ehemalige Beatle als ein von Drogen besessener Millionär porträtiert wurde, der den Kontakt zu seinen Fans und seiner Musik verloren hatte. Chapman las den Artikel und sah Lennon als den ultimativen Heuchler, wie er in Salingers Roman beschrieben wird.
Im Protokoll der Zeit direkt nach dem Mord an John Lennon findet sich dann auch der Satz: Als wir ankamen, fanden wir Chapman unter der Laterne des Tores sitzen. Ruhig las er in dem Buch Der Fänger im Roggen. Wer ein wenig tiefer in die erschreckende Geschichte des Mordes an John Lennon eintauchen will, sollte sich, leider nur noch antiquarisch zu bekommen, das Buch Ich bin der Fänger im Roggen von Jack Jones besorgen. Es ist, wie der Klappentext sagt, eine Achterbahn ins Herz des amerikanischen Albtraums. Und da hat sich seit 1980 ja nicht so ganz viel geändert. John Lennons Songs sind längst zum Kulturgut geworden und werden immer wieder und überall auf der ganzen Welt gespielt.
Living for today.
Über Verrücktheiten in einer verrückten Zeit sinniert diesmal unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arndt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich feststelle, dass die Welt im Augenblick aus den Fugen geraten ist, dass da so manches verrückt wird. Da überfällt der Putin in seinem Wahn von einem großrussischen Reich die Ukraine. Städte und Dörfer werden in Schutt und Asche gebombt und tausende Soldaten und Zivilisten verlieren ihr Leben. Auch an anderen Stellen des Globus werden Kriege geführt. Da bricht ein geldgeiler Trump einem weltweiten Handelskrieg vom Zaun, dass die Märkte erschüttert werden. Da bringt der Klimawandel mit Fluten und Bränden Chaos und Tod. Und wir? Wir leben hier in unserem beschaulichen Weserbergland und nehmen das Weltgeschehen in näherer und weiterer Entfernung mit Mitleid und Sorgen zur Kenntnis und sind froh, dass wir nur am Rande betroffen sind. Doch nu haben mich Ereignisse in unserer unmittelbaren Nähe aufgeschreckt. Polizei und Rettungsdienste mussten innerhalb weniger Stunden zugleich 3 Unfällen ausrücken. Geschehen und Ursachen waren erschreckend gleich. Autos waren verunglückt. Die Fahrer hatten tüchtig einen überm Durst getrunken und hatten keinen Führerschein. Diese Häufung kann doch kein Zufall sein. Rollt da eine Welle von Gehirnverrückungen auf uns zu? Werden feste Gesetze, durch wen auch immer, außer Kraft gesetzt? Wer Alkohol trinkt, der setzt sich nicht ans Steuer. Pfeift man jetzt darauf, welche Folgen das haben kann? Schiebt man die Gefahren beiseite nach dem Motto, wird schon reinusch nichts passieren? Wer keinen Führerschein hat, der darf kein Fahrzeug führen. Dagegen, ich lass mir doch als freier Bürger keine Vorschriften machen. 3 quasi identische Fälle in kürzester Zeit. Ist das eventuell eine erste Welle eines Tsunamis, der auf uns zukommt als Folge von Gehirnverrücktheiten in unserem unmittelbaren Umfeld? Das, was da getan wurde, ist nicht mehr als dämlich also als kleiner Unfug einzustufen, das ist rein verrückt. Und es sollte unbedingt sofort etwas ergriffen werden, nämlich Gegenmaßnahmen.
Also am besten gleich aufs Zweirad umsteigen. Da braucht man keinen Führerschein, bloß einen Helm.
Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
Schon vor über 4000 Jahren gab es im alten Ägypten Beschreibungen vom feinstofflichen Körper des Menschen. Auch einige der antiken Philosophen wie Platon oder Aristoteles befassten sich mit der immateriellen Feinstofflichkeit. Intensiv mit diesem Thema beschäftigt sich die in Hannover praktizierende Feinstoffberaterin Beate Maria Kemper.
Ich war 16 Jahre als Pädagogin tätig, Rhythmik- und Musiklehrerin, und hatte immer so das Bestreben, den Menschen zu mehr Lebensfreude zu verhelfen. Habe dann aber gemerkt, dass das zwar wirkt, aber nur kurzfristig anhält, und habe dann in einem Moment, als ich selber sehr ausgebrannt war, die Goethe'sche Methode kennengelernt und konnte dann an mir selber erleben, dass das was sehr Nachhaltiges ist, was lange anhält, vor allem weil man ja auch die Möglichkeit hat, selber zu lernen, wie halte ich den Feinstoffkörper durchlässig. Und das hat mein Leben so von Grund auf verändert, dass ich so viel mehr Lebenskraft zur Verfügung hatte, dass es mir dann auch eine Freude war, die Ausbildung zu machen und es weiter zu vermitteln.
In der neuzeitlichen Feinstofflehre geht man davon aus, dass der physische Körper von verschiedenen feinstofflichen Körpern umgeben ist.
Also um diesen physischen Körper herum existieren sogenannte feinere Schichten, die durchaus noch substanziell sind. Manche sagen auch Energiekörper dazu, wir sagen Feinstoffkörper oder feinere Schichten. Und die sind auch eigentlich schon seit Jahrtausenden bekannt. In verschiedensten Kulturen gibt es da Berichte darüber, Erfahrungen damit. Und weil das eben noch eine Substanz ist, kann da drin auch was geschehen. Und das hat eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden, wenn die in Unordnung kommen zum Beispiel. eine bestimmte Schicht im Feinstofflichen braucht auch eine Erneuerung, eine Ernährung zeigt sich. Und es ist möglich, dass man sich über unsere Lebensmittel auch ernährt, aber um das Energetische der Lebensmittel. Also das Physische nährt den Physischen und das Feinstoffliche der Lebensmittel sollte unseren Feinstoffkörper nähren. Das ist nicht jedem möglich und deshalb hungert der Feinstoffkörper oft. Das zeigt sich dann zum Beispiel nach dem Essen, wenn man genug gegessen hat, aber noch so eine Unzufriedenheit erlebt und meint, man müsste jetzt noch dies und das essen, dann ist das eigentlich eher ein Zeichen, dass der Feinstoffkörper hungert, weil so eine Unzufriedenheit und Anspannung da ist.
Erlebnisse aus der Vergangenheit speisen unsere Verhaltensmuster von heute und die können den Energiefluss des Feinstoffkörpers blockieren, sagt Kemper.
Also im Laufe des Lebens können uns ja gewisse Dinge zustoßen. Ich nehme jetzt mal ein Schockerlebnis. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt eine Trennung erfährt, ja, die ganz schlimm ist für einen, dann sagt man ja auch oft, ich war in Schockstarre oder ich stand völlig neben mir. Und es zeigt sich eben, dass bei so einem Ereignis sich in dem Feinstoffkörper Bereiche abkapseln und auch wirklich erstarren. Also ganz substanziell, ganz real. Und diese abgekapselten Bereiche aktivieren sich jedes Mal, wenn eine ähnliche Situation im Leben auftaucht. Das heißt, sagen wir mal, ich habe als Kind erlebt, wie die Eltern sich trennen. Da löst sich was ab und verkapselt sich. Und nun kann es sein, dass selbst wenn jetzt nur eine gute Freundin jetzt 4 Wochen in Urlaub fährt oder sich in ein Praktikum nach Amerika verabschiedet, dass in mir auf einmal so eine Verzweiflung hochkommt und man sich dann wundert, warum man so Abschiede schlecht verträgt und so überreagiert, also so ein komisches Verhaltensmuster hat. Das ist, weil dieser Bereich sich wieder aktiviert, weil das eine ähnliche Situation ist. Und dann spürt man dann diese Energie sehr stark. Und die Erfahrung hat jetzt gezeigt, wenn es möglich ist, dass sich das wieder ordnet, also dass sich das wieder integriert, ganz substanziell, dass dann diese Empfindung nicht mehr erlebt wird.
Kemper arbeitet ausschließlich mit der Goethertschen Methode, die Anfang der 90er Jahre von Ronald Goethert entwickelt wurde.
Innerhalb der Goethertschen Methode gibt es 3 Anwendungsbereiche. Es gibt die Feinstoffberatungen. Da wird sich darum gekümmert, wenn Menschen wirklich Lebensprobleme haben, also richtig knackige Themen, die werden da unterstützt. Dann gibt es Feinwell Vital für Menschen, die jetzt mit innerer Unruhe, Erschöpfung und Rückenschmerzen zu tun haben, weil sich eben gezeigt hat, dass durch die Blockaden in den feineren Schichten oft auch die feinstoffliche Wirbelsäule blockiert und dadurch auch Rückenschmerzen entstehen können. Da gibt es jetzt eine neue Studie, dazu auch mit guten Ergebnissen. Und dann gibt es noch die Feinstoffseminare, wo man lernen kann, was kann ich tun, dass die Feinstoffkörper nicht verletzt werden. Also ähnlich wie wir im Physischen gelernt haben, die Schwerkraft zu beachten, Hitze und Kälte. Was kann ich essen, was nicht? So kann man im Feinstofflichen auch lernen, was kann ich tun, dass nicht ständig Verletzungen in diesen Schichten entstehen. Und ich lerne aber auch sozusagen Erste-Hilfemaßnahmen. Wenn was passiert ist, was kann ich dann tun, dass sich das wieder ordnet.
Auch der Feinstoffkörper muss sich ernähren. Dabei kann Energie aufgenommen, aber auch abgezwackt werden.
Wir alle, wenn wir hungern feinstofflich, müssen wir eben uns Ersatzenergie holen. Und das gelingt uns, indem wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und da lernt halt jeder so im Lauf seiner Biografie persönliche Strategien. Ganz klassisch ist zum Beispiel das Jammern. Wenn ich jammere, kriege ich viel Aufmerksamkeit. Und jeder kennt das, dass man dann sich danach so ausgelaugt fühlt, wenn man so ein Gespräch hatte mit jemandem, der sehr viel jammert. Das spürt man ja ganz dolle, weil in dem Moment auch tatsächlich da Energie geraubt wurde. Man sollte das nicht verurteilen, weil es eben eine Not ist, aber man kann lernen, sich dagegen zu schützen,
sagt die Feinstoffberaterin Beate Maria Kemper aus Hannover.
Like a
Unser neugieriger Kollege Hans Wichmann hat sich mal an einen Ort für die letzte Ruhestätte umgesehen und eine interessante Entdeckung gemacht. Auf was er auf dem Deister-Friedhof gestoßen ist, erfahren Sie nun.
Nahe der Friedhofkapelle auf dem Deister-Friedhof Hameln befindet sich ein Grabstein der Hamelner Familie Lüdeking, wohl zum Gedenken an ihre auf dramatische Weise ums Leben gekommenen zwei Kinder. Für die zum Teil verwitterten Buchstaben auf diesem Grabstein erläutert eine Gedenktafel, die mit folgendem Wortlaut an diese Tragödie im Jahre 1792 erinnert. Wir sind durch Pferdearztes Hand zu früh hierher geschicket, zur Warnung für das Vaterland und den, der dies erblicket. Sein Leben traue jedermann, nur sicherer Ärzte Hände an. Geht er auch dann die Todesbahn, hat er doch seine Pflicht getan. Ist auf einer Palette vor dem Grabstein zu lesen.
Der Stein erinnert an die 1785 und 1788 geborenen Kinder des Hamelner Schneidermeisters Lüdeking und seiner Frau.
Hier ruht in Gott der Schreibtischmörder Schlee, Franz Amadeus Ephraim, Regierungsrat AD. In seinen Händen hielt er nie Pistole oder Flinte, an seinen Fingern klebte nur ein bisserl rote Tinte.
Auch die Pension, sie ward ihm nicht versagt, und droben ist er auch nicht angeklagt.
Hier ruht er gut, hier ruht er gut, auf dem großdeutschen Nationalfriedhof. Hier ruht er gut, hier ruht er gut, auf dem Deutschnationalfriedhof. Hier ruht der Drahtmatratzenfabrikant Herr Dr. J.H.C. Max Pasqual Weise, der Stifter der Erasmus Zinzendorf Donosco Cortes Preise, wie auch Erfinder des bewährten Stacheldrahtklosetts für Folterschulen, Abwehr und KZs.
Indem er sich den Dornenkranz zum Warenzeichen nahm, half vielen er durch Leid zur Krone Lobesam.
Auch Eliktier, auch Eliktier, auf dem großdeutschen Nationalfriedhof. Auch Eliktier, auch Eliktier, auf dem Deutschnationalfriedhof. Hier ruht der Polizeiwachtmeister Willi Schmidt aus Mangel. Er diente seinen Vaterländern mit der Gummistange. Weil er als Ordnungsknecht ein braver Mann war, verdrosch er jegliche nach jedem Recht, das gerade dran war.
Jetzt liegt er hier.
Wo soll er anders liegen?
Jetzt liegt er hier.
Natürlich liegt er hier.
Auf dem großdeutschen Nationalfriedhof.
Jetzt liegt er hier. Jetzt liegt er hier. Auf dem Deutschnationalfriedhof.
Und nun haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für Sie.
Die Volkshochschule Hameln-Pyrmont lädt wieder zum Treff 60 plus fit und gesund ein. Einzelheiten dazu von Kirstin Beckmann.
Dort referiert unsere Gesundheitslotsin Frau Huter zu diversen Themen zum Thema Gesundheit und Ernährung. Der Kurs 60 plus fit und gesund richtet sich explizit an Senioren. Das ist eine sehr flexible Gruppe. Die Frau Huter geht individuell auf Wünsche ein und es werden gemeinsam die Themen für die folgenden Termine festgelegt, sodass man da sehr gut und individuell betreut wird.
Am Dienstag, dem 14. Oktober, heißt es wieder 60 plus fit und gesund mit der Gesundheits- und Ernährungsfachfrau Stefanie Huter. Beginn ist um 11.30 Uhr im Heinrich-Heine-Treff in der Heinestraße 29 in Hameln. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Am Mittwoch, dem 15. Oktober, lädt das Kulturzentrum im Tönebühn am Klüt zu dem Vortrag »Die Kunst, zufrieden alt zu werden« ein. Referent ist Pastor im Ruhestand Hans-Ulrich Kruse. Kruse macht älteren Menschen Mut mit Enttäuschungen, Brüchen und Einschränkungen, die jeden Lebensweg markieren, versöhnlich umzugehen und nicht zu hadern, sondern zuversichtlich nach Perspektiven zu suchen. Zur Kunst, zufrieden alt zu werden, gehört eine gute Prise Humor, die auch an diesem Nachmittag nicht fehlen wird. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 14.45 Uhr.
Die Vesperkirche in der Marktkirche St. Nikolai öffnet vom 16. bis zum 19. Oktober ab 11 Uhr wieder ihre Türen und bietet allen Menschen ein warmes, kostenloses Mittagessen und Gemeinschaft. Auch die Seniorenarbeit der Stadt Hameln ist mit einem Infostand vor Ort und berät am 16.10. in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.
Am Dienstag, dem 21. Oktober, geht's rund ums Autofahren. Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Pyrmont informiert über technische Neuerungen und Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Fahrprobe. Die Veranstaltung startet um 9 Uhr und dauert bis ca. 12 Uhr. Treffpunkt ist die Fahrschule Wolf Zetsche in der Hagener Straße 15 bis 17 in Bad Pyrmont. Die Kosten betragen 30 Euro. Termin für die Fahrprobe werden nach der Anmeldung vereinbart. Wegen der begrenzten Teilnahmeplätze wird um eine Anmeldung bis zum 15. Oktober gebeten. Und zwar unter der Telefonnummer 052 81 949 302. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden und der Fahrschule Wolf Zetsche.
Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einer klugen Äußerung einer prominenten Persönlichkeit. Diesmal zitieren wir den deutschen römisch-katholischen Priester Sebastian Kneipp. Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, der muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, auf dass sie blühe und gedeihe. Es verabschieden sich von Ihnen Marita Kalmbach-Lies
und Hans Wiechmann.
She loved me too. And throw my heart to a stranger was never something I could do. But I loved her so much with all I owned. Whatever I seemed to do, I always felt alone.
keeps moving, time keeps marching on. Right from under my feet I found a good thing was gone. Out of the back door, down the road, she packed up her suitcase and took away my soul. Back up.